Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Public Sector Insider. Mein Name ist Thomas Petersdorf und das sind unsere Themen heute. Völlig daneben. Eigentlich sollte die Miniserie Ehrenpflegers den Pflegeberuf Jugendlichen wieder schmackhaft machen. Doch geht der gute Wille unter Thomas Blödelei und Stereotypen unter. Dafür erntete das verantwortliche Familienministerium nun reichlich Häme. Zu Recht, wie wir finden. Ein Problem der Struktur? Warum der bundesweite Warntag weit mehr ist als ein rein technisches Debakel? Und Mut zu anderen Wegen. Ein Interview mit Ursula Gräfin Praschmer, Vizepräsidentin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, darüber, welche Rolle digitale Technologien bei der Integration spielen. Wenn Ministerien und Parteien sich an der Videoproduktion versuchen, ist das eigentlich selten ein Grund für allgemeine Begeisterung. Mit der Miniserie Ehrenpflegers hat sich das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend jetzt aber nicht nur Kritik, sondern schon eher einen mittelschweren Shitstorm eingehandelt. Weshalb die ganze Aufregung rund um Ehrenpflegers durchaus berechtigt ist, dazu nun ein Kommentar gelesen von Benjamin Stiebel.
Der Personalnotstand in der Pflege ist ein echtes Problem und wird sich in den nächsten Jahren noch weiter verschlimmern. Dass jetzt nach neuen Wegen gesucht wird, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen, ist generell löblich. Auch der Fokus auf angehende Auszubildende ist sinnvoll, denn nur wenn es genug Nachwuchs gibt, lässt sich die Situation nachhaltig verbessern. Aber statt die großen Themen wie Bezahlung, Wertschätzung und Arbeitszeiten anzugehen, die auch gerade in der Corona-Pandemie immer wieder öffentlich diskutiert wurden, hat sich das Team um Familienministerin Franziska Giffey für einen anderen Weg entschieden. Mit Schauspielerinnen und Schauspielern aus den erfolgreichen Netflix-Serien Dark und How to Sell Drugs Online Fast und den Machern von Fuck You Goethe wurde eine fünfteilige Serie produziert, die Jugendliche neugierig machen soll. Gesamtkosten 700.000 Euro. Zum Vergleich, eine fertig ausgebildete Pflegefachkraft verdient im Schnitt etwa 24.600 Euro im Jahr. Und dafür kommen dann Szenen wie diese zustande.
Ich werde Harry Potter genannt, weil ich meistens lese. Dabei lese ich eigentlich nur, damit ich den Scheiß der anderen nicht machen muss.
Fitnessstudio, Tinder, feiern, war mir immer alles zu anstrengend.
Das war übrigens auch das einzig Gute an Corona, dass man davon mal Ruhe hatte. Das ist irgendwie einfach nicht relevant. Oder damit Boris das ja auch versteht. Nicht gerade das neue Elva.
Von den Produktionskosten allein könnten also 28 Pfleger und Pflegerinnen ein Jahr bezahlt werden. Aber bei der Kritik an Ehrenpflegers fallen die Kosten eher unter ferner Liefen. Vor allem Menschen, die selbst in Pflegeberufen arbeiten, sind entsetzt, wie Pflege-Azubis und die Ausbildung dargestellt werden. Natürlich sind diese Figuren überspitzt, aber die Einstellung der Hauptfigur Boris spiegelt nicht einmal annähernd das wider, was es braucht, um in diesem Arbeitsfeld gute Arbeit zu machen.
Ausbildung heißt bei mir, ich mache die Probezeit, hab dann einen Vertrag und scheiß dann drauf. Kassier mein Cash und chill wie ein Maulwurf. Man kann mich ja nicht mehr so einfach rausschmeißen und so. Ist so mein Trick. Auf die Art war ich schon Tischler in, Friseur in und Kraftfahrzeugmechatroniker in.
Aber nicht nur die Miniserie an sich ist fragwürdig. Auch die Reaktion aus dem Familienministerium, immerhin sprechen jetzt alle über die Pflege, stößt auf wenig Begeisterung. Das kann auch ein Zusatzvideo mit einem Ehrenpflegers Reality Check nicht retten. Alles in allem eher ein Anlass zum Fremdschämen als eine gelungene Aktion für die Pflege.
Verspätung bei den Apps Nina und Katwan. Stumme oder gar keine Sirenen vor Ort. Am Ende war der Signaltag ein Schuss in den Ofen. Auch das Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat bezeichnete den Probelauf wenig später als fehlgeschlagen. Schuld am Debakel soll ein Softwarefehler gewesen sein, der zu erheblichen Verzögerungen in der Kommunikation der Leitstellen geführt haben soll. Doch liegen die Probleme tiefer, wie der folgende Beitrag zeigt. Sprecherin ist Tanja Clement.
Der gescheiterte bundesweite Warntag war für das Bundesinnenministerium eine Blamage par excellence. Denn dort wurde groß angekündigt, dass man seit 30 Jahren erstmals wieder eine nationale Bevölkerungswarnung durchführen wolle. Nun muss als Konsequenz dringend die Software und Technik verbessert werden. Doch das alleine dürfte kaum ausreichen. Die Probleme mit dem Warntag sind nicht nur technischer Natur, sondern auch struktureller. Ein Problem besteht in der Tatsache, dass unter Verschleierung und Vermengung der Aufgaben von Zivil- und Katastrophenschutz auf Bundesebene 2004 das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK, ins Leben gerufen wurde. Weil laut Grundgesetz aber die Bundesländer für den Katastrophenschutz zuständig sind, fehlen dem Bund jetzt genau dort Kompetenzen und Werkzeuge. Das BBK nimmt also eine Art Twitter-Position ein. Bundesinnenminister Horst Seehofer erklärte dann im Nachgang des Warntages:
Die Verantwortung liegt beim BBK, bei diesem Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Dieses Amt hat ja auch schon im Zusammenhang mit den letzten Monaten und Corona Aufmerksamkeit ausgelöst. Und Sie können davon ausgehen, dass sich da in jeder Richtung Grundsätzliches ändern wird. Wie dem auch sei, wir müssen das völlig neu ordnen dort. Und da kümmere ich mich persönlich darum.
Die Kritik kam überraschend. Denn längst lag dem Innenminister ein Drei-Stufen-Konzept zur Stärkung des nationalen Risiko- und Krisenmanagements vor. Das hatte er sogar in seiner Aktenmappe, als er auf der Innenministerkonferenz in Erfurt war. Seine Mitarbeiter hatten es ihm mitgegeben, um einen Vorstoß zur Stärkung des Bundes im Katastrophenschutz zu machen. Es sollte das Krisenmanagement auf Seiten des BBK verbessert werden, ohne dass eine Grundgesetzänderung dafür notwendig gewesen wäre. Er hat es aber auf der Konferenz nicht zur Sprache gebracht. Denn kommt der Bund hier auch nur mit einem Vorschlag in Richtung Zentralisierung um die Ecke, stehen die Länder Bayern und Nordrhein-Westfalen sofort auf der Matte und blockieren. Ein zweites Papier enthielt Vorschläge, die die Bundesländer sicherlich auf die Palme gebracht hätten. Danach sollte eine Überprüfung des bisherigen verfassungsrechtlichen Rahmens und eine Veränderung in den Zuständigkeiten von Bund und Ländern in Sachen Katastrophenschutz stattfinden. Zugunsten des Bundes. Dazu sollte der Artikel 87 des Grundgesetzes geändert werden und eine Zentralstellenfunktion, vergleichbar mit der des Bundeskriminalamtes, für das BBK eingerichtet werden. Der Bund möchte aber das Thema nicht zentral anpacken, weil der Katastrophenschutz Ländersache ist. Und die Länder verteidigen dieses Privileg vehement, obwohl sie selbst in der Vergangenheit äußerst wenig in den Katastrophenschutz investiert haben. Der Bund leistet da deutlich mehr. Zum Zeitpunkt der BBK-Errichtung 2004 war möglicherweise noch nicht klar, dass wir in eine andere sicherheitspolitische Lage geraten würden. Vielleicht hätte der Bund seinerzeit besser wieder ein Zivilschutzamt einführen sollen. Praktischer wäre es in jedem Falle gewesen, denn dann hätte der Bund einen einfacheren Zugriff auf Kompetenzen und Zuständigkeiten. Nun kam es dennoch zum Showdown. Der BBK-Präsident Christoph Unger wurde öffentlich demissioniert. Armin Schuster, derzeit CDU-Bundestagsabgeordneter, wird folgen. Ob diese Entscheidung jedoch auch tatsächlich einen Wechsel und ernsthaften Ansatz bietet, das BBK in eine Zentralstellenfunktion zu hieven, das wird sich noch zeigen. In den verbleibenden 11 Monaten bis zur Bundestagswahl bleibt dafür aber eigentlich keine Zeit mehr.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
In den rund 15 Jahren ihrer Kanzlerschaft hat wohl kein zweites Zitat Angela Merkels für ähnlich Furore gesorgt. Die Gemüter waren erhitzt, als im Jahr 2015 mehr als 1 Million Geflüchtete Antrag auf Asyl in Deutschland stellten. Im Zentrum der Geschehnisse das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Zunächst in der Rolle des Angeklagten. Mangelnde Ressourcen in den operativen Prozessen zu behäbig, ineffizient. So die damalige Kritik. Heute, 5 Jahre später, ist die Bilanz eine andere. 2020 gilt das BAMF als Musterschüler unter den Bundesbehörden. Zumal, wenn es um die erfolgreiche Einbindung digitaler Technologien geht. Stellt sich die Frage, was ist passiert? Um das zu erfahren, haben wir uns an Ursula Gräfin Praschma gewandt. Heute Vizepräsidentin des BAMF. Seit 1986 bei der Nürnberger Behörde hat die studierte Juristin nicht wenige Wandel selbst mitgemacht. Wir trafen Gräfin Praschma in Bonn.
Sehr geehrte Vizepräsidentin Gräfin Praschma, Sie sind seit 1986 beim BAMF tätig und haben dort in unterschiedlichen Abteilungen gearbeitet, kennen also das Haus auswendig. Was war eine der größten Veränderungen in dieser Zeit für Ihre Behörde?
Bei einer so langen Zeit möchte ich natürlich gerne 3 wichtige Veränderungen erwähnen. Wir haben ja doch als Spiegel der Weltgeschichte in unserer Flüchtlingsarbeit ganz markante Ereignisse, die unsere Arbeit auch prägen. Und das Erste, was ich erwähnen möchte, ist der Fall der Mauer, die Wiedervereinigung, die dazu geführt haben, dass viele aus Regimen von Osteuropa nach Westen gekommen sind, Asyl beantragt haben. Das war nicht so groß wie die jüngste Flüchtlingswelle, aber 438.000 Asylbewerber in einem Jahr hat zu einer gravierenden Umgestaltung unseres Asylsystems geführt und damit die Arbeit unserer Behörde auch gewaltig betroffen. Das zweite Ereignis war 2005, als das Zuwanderungsgesetz in Kraft getreten ist. Hier sind wir von einem Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geworden. Das heißt, hier sind ein ganzes Portfolio an neuen Aufgaben auf uns zugekommen, insbesondere die Integration. Und das hat unsere ganze Arbeitsweise schon auch tiefgreifend verändert. Aber die dritte und größte Veränderung hat sich eben durch die große Fluchtzuwanderung im Jahr 2015 ergeben, als circa 1,6 Millionen Menschen Asyl bei uns beantragt haben. Das hat vor allen Dingen zu vier gravierenden Änderungen geführt. Das eine war, dass wir natürlich die Zahl unserer Standorte massiv ausweiten mussten, weil wir ja eine Behörde sind, die insgesamt in der Fläche stark vertreten ist. Dann hat es natürlich gravierende personelle Ausweitungen gegeben. Wir kamen von einer Behörde, die ungefähr 2500 Mitarbeiter hatte und wurden in der Spitze bis Mitte 2017 auf 10.000 Personen aufgestockt. Inzwischen sind wir etwa 8.000. Eine dritte wichtige Ausweitung möchte ich nennen, das ist die Informationstechnik. Hier haben wir sehr viele Projekte sehr schnell angegriffen und erledigt, die eben zu einem Quantensprung in unserer Digitalisierung geführt haben. Und der vierte Bereich ist, dass der Gesetzgeber in sehr schneller Folge circa 10 größere Änderungen im Bereich des Asylrechts vorgenommen hat, die unsere Arbeitsweise natürlich auch erheblich beeinflusst haben.
Dann machen wir doch beim Jahr 2015 weiter. Da war das Motto, wir schaffen das, die Botschaft der Kanzlerin zur Bewältigung der damaligen Flüchtlingskrise. Was hat man aus der Situation gelernt und welche Konsequenzen gezogen?
Ja, also haben wir es geschafft oder nicht geschafft? Dieser Satz der Kanzlerin hat viele von uns motiviert und auch angespornt. Wir haben in unserem Bereich Asyl das geschafft. Es sind die ganzen Verfahren registriert worden. Wir haben sie bearbeitet. Vielleicht zwei wichtige Zahlen, die das Bild etwas verdeutlichen. Wir hatten im September 2016 rund 580.000 offene Asylverfahren. Und der große Berg, den konnten wir abarbeiten bis Ende 17, Mitte 2018. Im Moment haben wir noch circa 43.000 Verfahren anhängig. Also Sie sehen, wir sind jetzt heute voll auf dem Laufenden. Und das ist durch eine riesengroße Anstrengung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelungen, die also wirklich zum Teil über sich hinausgewachsen sind. Und wir entdecken auch an der Prüfung der Widerrufe, die uns im Moment beschäftigen, dass wir damals glücklicherweise doch viel weniger Fehler gemacht haben, als das zwischenzeitlich dann mal so ausgesehen hat. Ich möchte aber auch noch ergänzen, dass wir nicht nur im Asylbereich gute Ergebnisse erzielt haben, sondern dass wir vor allen Dingen auf dem Integrationssektor in der Zwischenzeit auch Enormes zu Wege bringen konnten. Denn man darf nicht vergessen, von diesen Personen, die damals zu uns gekommen sind, waren viele Personen, die Schutz benötigten und deswegen auch ein Bleiberecht sich erworben haben und die deswegen auch Integrationsangebote bekommen haben. Und es sind inzwischen Hunderttausende, also 400, 500.000 Menschen, die also inzwischen diese Integrationsangebote auch wahrgenommen haben. Und das ist ja der ganz wichtige Grundstein für die Integration, die jetzt auch fortwährend nach der großen Fluchtzuwanderung weiterhin auch geleistet werden muss.
Sie sprachen es eben schon an. Heute sind circa 1,6 Millionen Flüchtlinge registriert. Einen wesentlichen Teil der Integration verdanken wir dem BAMF. Der damalige Ausweg ist Ihrer Behörde vor allem aber auch durch den digitalen Transformationsschub gelungen. Welche Empfehlungen könnten Sie denn anderen Organisationen geben, die diese Transformation gerade noch durchmachen?
Ja, also es ist wahr, wir haben also im Bereich der Digitalisierung einen großen Schub erreichen können. was eben der größte Mangel am Anfang war, war diese zuverlässige Identitätsfeststellung. Deswegen haben wir hier also sowohl bei der Feststellung der Identität durch informationstechnische Tools bis hin auch zur Auswertung der mobilen Datenträger etliches eingeführt, was ich allen Behörden empfehlen kann, die sich mit solchen Identitätsfragen befassen. Wir haben aber auch ein Controlling-System eingezogen. Wir haben Führungsinformationssystem. Das sind, sag ich mal, auch Bausteine, die im Grunde von ganz vielen Behörden verwendet werden können. Auch die allgemeine Digitalisierung von Behörden ist für uns ein ganz wichtiges Thema geworden, wie zum Beispiel der zentralisierte Posteingang, wo auch eine digitale Zuordnung der Schriftstücke zu den Vorgängen stattfindet. Also insofern haben wir hier einen wohl bedeutenden Schritt zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung jetzt schon vollzogen. Dasselbe im Hinblick auf die Kommunikation mit den Gerichten. Dort ist es das elektronische Behörden. Postfach, die kommunizieren jetzt mit allen Gerichten digital. Auch das ist ein Aspekt, der für viele Behörden von Interesse sein dürfte. Außerdem haben wir natürlich auch neue Techniken insgesamt angewendet. Das heißt, Blockchain sind wir dabei, jetzt einen entscheidenden Versuch zu starten, wo wir also insbesondere Informationen über den Stand der Prozesse mit den Landesbehörden austauschen, was sehr viele aufwendige Abstimmungsmaßnahmen entbehrlich macht. Und natürlich möchte ich auch die künstliche Intelligenz erwähnen. Hier haben wir ein Projekt im Bereich Sicherheit laufen, wo wir das erfolgreich einsetzen, um Sachverhalte aufzuspüren, die eben hier uns es ermöglichen, auch aus Sicherheitsgesichtspunkten auf einzelne Fälle nochmal ein besonderes Auge zu werfen. Ich will sagen, man muss den Mut aufbringen, auch mal andere Wege zu gehen. Und ich kann andere Behörden insofern nur ermutigen. Und das Bundesamt kann von seinen Erfahrungen berichten und steht gerne auch für andere Behörden zur Verfügung, dass man auch mal von diesen Erfahrungen partizipieren kann und wir unsere Erfahrungen auch weitergeben.
Sehr geehrte Gräfin Praschmer, ich danke für das Gespräch.
Gerne.
Das war's für diesmal. Mehr aus dem öffentlichen Dienst wie gewohnt in der nächsten Woche wieder. Den Public Sector Insider finden Sie auf allen gängigen Streaming-Plattformen sowie im Netz auf der Seite des Behördenspiegel. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Bis bald.